Wir haben die Freude, dass heute das Waldhorn-Quintett der Bäckervereinigung Stuttgart vom CVJM in unserem Gottesdienst mitwirkt. Und wir möchten Sie grüßen und wir freuen uns, dass Sie hierher gekommen sind, um mit uns zusammen auf Gottes Wort zu hören. Wir hören jetzt zuerst zwei Posaunenstücke und wollen dann miteinander das Lied Zeug an die Macht, du Arm des Herrn, 223, die Verse 1 bis 3 singen. Kämpfe den guten Kampf des Glaubens. Ergreife das ewige Leben, wozu du auch berufen bist. Lass uns beten. Herr Jesus Christus, du hast uns in diesen Kampf hineingestellt. Auf dieses große Ziel hin. Du hast in unser Leben hineingesprochen und uns das wichtig gemacht, dass wir etwas sein können für deine gewaltige Ewigkeit. Und du willst in diesen Tagen aus unserem sterblichen Leben wichtige Frucht schaffen. Herr, das sind deine Pläne. Und wir werden oft müde in den Kampf, in den wir hineingestellt sind. Wir verzagen oder wir werden traurig, weil wir keine Frucht sehen. Und wir leiden daran, dass wir so oft erliegen unter Einflüssen des Teufels, weil wir so schwach sind. Aber wir bitten dich, rüste du uns jetzt wieder aus und mach uns das groß, wozu du uns berufen hast, dass wir in der kommenden Woche an dem Platz, an den du uns hingestellt hast, stehen können als deine Kämpfer, als deine Zeugen, und dass wir sagen können, es geht uns nicht um weniger als um deine Ehre, Herr, in all den alltäglichen Dingen, dass du verherrlicht wirst, dass dein Name gepriesen werde mitten in dieser Welt. Herr, dass unser ganzes Leben gebraucht werde zum Dienst für dich. Und so dürfen wir dir jetzt auch in der Stille das sagen, was jeden von uns bewegt. Wenn wir dich anrufen, so erhörst du uns und gibst unserer Seele große Kraft. Amen. Wir hören nochmal die Bläser. Paulus spricht von der großen Bedeutung, die sein Leben hat in den Plänen seines Herrn. Er weiß sich als doch Unbrauchbarste von allen, die je berufen sind. Aber er weiß, dass sogar der Unbrauchbarste dann, wenn der Herr ihn in die Hand nimmt, eine Bedeutung hat mit, was möchte ich sagen, welthistorischen Ausmaßen. Und das ist Unglaube und unverzeihliche Sünde, wo wir nicht Großes von dem erwarten, was der Herr aus uns wirken will. Epheser 3, Vers 8 bis 13. Mir, dem Allergeringsten unter allen Heiligen, das sind also alle, die von der Vergebung Jesu leben, ist gegeben, diese Gnade den Heiden zu verkündigen, den unausforschlichen Reichtum Christi, und ans Licht zu bringen, wie Gott seinen geheimen Ratschluss ausführt, der von Weltzeiten her verborgen war, in Jesus, der alle Dinge geschaffen hat. Auf das jetzt kund würde, an der Gemeinde, den Mächten und Gewalten im Himmel, die mannigfaltige Weisheit Gottes, diesen ewigen Vorsatz hat Gott ausgeführt in Christus Jesus, unserem Herrn, durch welchen haben wir Freimut und Zugang in aller Zuversicht durch den Glauben an ihn. Darum bitte ich, dass ihr nicht verzagt um meiner Trübsale willen, die ich für euch leide, welche euch eine Ehre sind. Wir wollen miteinander singen Sonne der Gerechtigkeit, 218, die Verse 1 bis 5.
Aus dem Schlaf, der sie hingab.
Mir wurde als Kind schon in den ersten Jahren die Liebe zum Alten Testament geweckt. Und deshalb haben wir auch in dieser Reihe Texte aus dem Alten Testament, und sie helfen uns durch ihre anschauliche Erzählung, den Glauben im Leben auch darzustellen. 1. Samuel 11. Es zog aber herauf Nachasch, der Ammoniterkönig, und belagerte Jabesch in Gilead. Und alle Männer von Jabesch sprachen zu König Nachasch: Schließ einen Bund mit uns, so wollen wir dir untertan sein. Die Bereitschaft zur Aussöhnung bis zur totalen Selbstpreisgabe, wenn nur Waffenstillstand herrscht. Aber Nachasch der Ammoniter antwortete ihnen: Das soll der Bund sein, den ich mit euch schließen will, dass ich euch allen das rechte Auge aussteche und bringe damit Schmach über ganz Israel. Die Bibel ist so nüchtern, indem sie sagt, wie brutal die Weltgeschichte verläuft. Da sprachen zu ihm die Ältesten von Jabesch: Gib uns 7 Tage, dass wir Boten in das ganze Gebiet Israels senden. Ist dann niemand da, der uns rette, so wollen wir zu dir hinausgehen. Da kamen die Boten nach Gibea Sauls. Gibea ist die Stadt, in der Saul noch seinen Bauernhof hat und seiner täglichen Arbeit nachgeht. Und sagten diese Worte vor den Ohren des Volks. Da erhob das ganze Volk seine Stimme und weinte. Und siehe, da kam Saul vom Feld hinter den Rindern her und fragte: Was ist mit dem Volk, dass es weint? Da berichteten sie ihm die Worte der Männer von Jabesch. Da geriet der Geist Gottes über Saul, als er diese Worte hörte, und sein Zorn entbrannte sehr. Und er nahm ein paar Rinder und zerstückte sie und sandte davon in das ganze Gebiet Israels durch die Boten und ließ sagen: Wer nicht mit Saul und Samuel auszieht, mit dessen Rindern soll man ebenso tun. Da fiel der Schrecken des Herrn auf das Volk, so dass sie auszogen wie ein Mann. Und er musterte sie bei Besek, und die von Israel waren 300.000 Mann und die Männer Judas 30.000. Und er sagte den Boten, die gekommen waren: So sagt den Männern von Jabesch in Gilead, morgen soll euch Hilfe werden, wenn die Sonne beginnt heiß zu scheinen. Als die Boten heimkamen und das den Männern von Jabesch verkündeten, wurden diese froh. Und die Männer von Jabesch ließen den Ammonitern sagen: Morgen wollen wir zu euch hinausgehen, dass ihr mit uns alles tut, was euch gefällt. Aber am anderen Morgen teilte Saul das Volk in 3 Heerhaufen, und sie kamen ins Lager um die Zeit der Morgenwache und schlugen die Ammoniter, bis der Tag heiß wurde. Die aber übrig blieben, wurden zerstreut, sodass von ihnen nicht 2 beieinander blieben. Da sprach das Volk zu Samuel: Wer sind die, die gesagt haben, sollte Saul über uns herrschen, gebt sie her, die Männer, dass wir sie töten. Saul aber sprach: Es soll an diesem Tag niemand sterben, denn der Herr hat heute Heil gegeben in Israel. Samuel sprach zum Volk: Kommt, lasst uns nach Gilgal gehen und dort das Königtum erneuern. Da ging das ganze Volk nach Gilgal, und sie machten Saul dort zum König vor dem Herrn in Gilgal und opferten Dankopfer vor dem Herrn. Saul aber und alle Männer Israels freuten sich dort gar sehr. Herr, erkläre uns dein Wort. Amen. Liebe Gemeinde, wir hatten einen Englischlehrer, der uns immer warnte im Umgang mit den Fremdwörtern und sagt: Seien Sie vorsichtig, sonst schicken Sie eines Tages noch Ihre Mutter zum Kururlaub statt ins Sanatorium, ins Krematorium. Und deshalb muss man aufpassen mit den Fremdwörtern. Ich kann aber heute nicht darauf verzichten, ein Fremdwort in der Predigt im Thema zu gebrauchen. Ich möchte über Solidarität reden. Dieses Fremdwort ist ja heute bald in jeder Zeitungsnummer angesprochen. Es sind Parteien, die zur Solidarität mit den Bedrängten und Armen aufrufen. Es werden Solidaritätskomitees gebilligt. Es sind ganze Bewegungen, in denen man erklärt, man möge sich doch solidarisch zeigen mit anderen Menschen, die leiden müssen. Warum kann man dieses Wort Solidarität eigentlich nicht mit einem deutschen Wort wiedergeben? Das Wort Gemeinsinn ist es eben nicht und trifft es nicht. Denn diese Worte haben eine ganz bestimmte Geschichte. Dieses Wort Solidarität kommt aus dem Kampf der Arbeiterbewegung des vorigen Jahrhunderts. Und hinter dem Wort steht ein Glaube. Der Glaube, dass in jedem Menschen dieser Welt Solidarität vorhanden sei. Man muss die Solidarität nur wecken. Darf ich Sie mal bitten, einen ganz kühnen Gedanken mit mir zu vollziehen? Natürlich will kein anarchistischer Gewalttäter demolieren und zerstören. Das soll ja nur der Punkt sein, wo er die Menschen zum Herhören zwingt. Wenn eine Straßenbahn in Heidelberg demoliert wird, dann soll das nur das Signal sein, an dem sich Solidarität entzündet. Jedem Anarchisten geht es nicht um die Zerstörung, sondern um die Wiederentdeckung der Solidarität aller Menschen. Er will was Positives. Und deshalb wurde für jeden am demonstriert, bei vielen, die diese Aktionen begonnen haben. Warum ist plötzlich das Interesse für das Volk von Vietnam erlahmt? Doch nicht, weil das uninteressant ist, sondern weil das ja nur der Punkt war, an dem man letztlich, nicht für das Volk von Vietnam, sondern an dem man weltweit Solidarität aller Menschen schaffen wollte. Das war ein Ziel und das bleibt ein Ziel. Und auf einmal merken wir, hinter diesen Worten steht eine, was möchte man meinen, religiöse Überzeugung. Hier versuchen Menschen, etwas Großes, etwas Gewaltiges, etwas Berauschendes in die Wege zu leiten. Und wir fragen, warum ist denn eigentlich die Solidarität aller Menschen nicht da? Ja, nun, da gibt es eine Antwort. Die Antwort der politischen Gruppen, die sagen, die Solidarität ist nicht da wegen Bürgertum, die Solidarität ist nicht da wegen der Moral, es gehört zuerst alles mal abgeschafft und die Welt gehört umgeändert, dann werden die Menschen in ihrer Schönheit solidarisch füreinander einstehen. So schimpfen die Solidaritätskomitees. Was hat das mit unserer Predigt zu tun? Ganz viel. Ich meine, dass das Wort Gottes so aktuell in unsere Welt hineinredet und dass das Bibellesen so interessant macht, wenn man nur genau hinhört und wenn man lernt, die Bibel zu lesen und wenn man lernt, die Zeit zu verstehen, in der wir leben und die Menschen zu verstehen, dann wird das Bibellesen erst interessant. Ich habe wieder drei Punkte und möchte zuerst darüber sprechen. Solidarität ist ein Trugbild. Damit zerstören wir die Hoffnung von Millionen Menschen heute. Und damit sagen wir etwas, was vielen sehr viel weh bereiten wird. Solidarität ist ein Trugbild. Dieser Glaube, dass in jedem Menschen Solidarität ruhe, Kraft seiner Humanität, seiner Menschlichkeit, ist in der Nüchternheit der Bibel ein Trugbild. Steht in der Bibel ein ganz harter Satz: Ein jeder sah auf seinen Weg. Jeder hat nur seine Sachen im Kopf. Und der König Nachasch, der Ammoniter, war ja klug genug, dass er wusste, ich kann die Stadt Jabesch angreifen, kein Hahn kräht nach denen. So ist doch in der Weltpolitik, da werden ganze Kontinente verschaukelt, wenn es in die egoistische Politik von Machthabern hineinpasst. Das ist doch keine Frage der Gefühle, der Wahrheit und der Treue. Da werden Pakte geschlossen, egoistisch, ob es den eigenen Interessen nützt oder nicht. Und der Nachasch hat es doch vorher durch seine politischen und militärischen Berater einmal durchüberlegen lassen, wie das sein wird, wenn er diese Stadt herausbricht aus der Solidarität der Israeliten. Und dann hat er gesagt, jeder wird sagen, komm lieber kein Krieg, lieber Ruhe, lieber Frieden, lieber noch ein paar Jahre Wohlstand, ein paar Tage kein Kampf, ein paar Jahre Frieden, aber lasst ihn nur. Damit hat er gerechnet und es war bestimmt von ihm nicht falsch gerechnet. So ist es in der Weltgeschichte. Es kann keiner diese dicke Weltgeschichte schreiben von denen, die gehofft haben, dass andere für sie eintreten, die allein waren in ihrem Unrecht und gewartet haben, dass Freunde da sind, die sie halten, und niemand war da, niemand. Wie oft hat man das erlebt? Und wir wollen uns nicht an Trugbildern aufrichten und so machen, als ob es in der Welt eine Solidarität gibt. Man kann das in tausend Dingen erfahren, wenn man nur einen sucht, der für einen einsteht, dass keiner da ist. Plötzlich steht man allein draußen im Regen, in ganz alltäglichen Dingen. Der König Nahasch war seiner Sache so sicher, dass er sogar der belagerten Stadt erlaubt, Boten in die Stämme Israels zu schicken. Und er wird gelacht haben und sagt: Erzählt, was ihr wollt, keiner wird sich für euch einsetzen, keiner wird für euch laufen. So sicher war er. Und dann kommen die Boten auch zu Saul nach Gibea. Er hat keinen prunkvollen Hof gehabt, dieser Saul. Er ging seiner täglichen Arbeit nach. Aber dort hört er von dem Klagen des Volkes. Ich möchte mich wieder hineinversetzen in diesen Saul. Ich hätte gesagt, damals, wenn ich diese Boten getroffen hätte, ich hätte gesagt, furchtbar, dass sowas in der Welt gibt. Ich hätte mich empört. Ich hätte gesagt, da muss doch jemand eingreifen. All das kommt bei Saul nicht vor. Er klagt auch nicht. Ach, die armen Menschen, wie furchtbar das ist. Saul sagt, dann muss ich eintreten. Das ist das Unerwartete. Er klagt nicht, er jammert nicht, er protestiert nicht. Er sagt, ich ergreife die Initiative. Das ist das Unerwartete. Und ich würde dafür nicht das Wort Solidarität gebrauchen. Das hat mit Solidarität, mit diesem merkwürdigen Modewort unserer Zeit, nichts zu tun. Das ist Bruderschaft im biblischen Sinn. Mit Menschen, von denen man nicht mal weiß, ob Saul sie persönlich gekannt hat, ob er überhaupt schon einmal dort bei ihnen war in ihrer Stadt. Aber er fühlt sich verantwortlich für ihr Ergehen. Und wenn sie fragen, woher kommt das, ist das in seiner Menschlichkeit drin gelegen, in seiner Menschlichkeit lag das nicht drin. Es wird hier erklärt, unter Geist Gottes geriet über Saul. Das ist das Wunder eines neuen Lebens aus Gott, einer Wiedergeburt. Wenn ein Mensch anfängt, für andere zu denken und für andere einzutreten. Anders gibt es keine Bruderschaft. Und dieser Geist Gottes, der über Saul gerät, ist der gleiche Geist, der über Jesus geraten war. Dieser Geist, der Jesus stehen bleiben ließ, wenn er einen müden und verzagten sah, wenn er einen Kranken entdeckte. Es jammerte ihn. Dieser Geist Gottes, der Jesus so erfüllte und mit dem er mitleiden konnte. Es war in ihm so selbstverständlich, den anderen zu sehen in seiner Not. Wir wollen doch nicht machen, als sei das eine Kraft unseres Humanum, unserer Menschlichkeit, sondern das ist ein Wunder des Geistes Gottes. Und wenn uns das heute beschäftigt, wo es in unserer Welt noch Bruderschaft gibt, wo man für Entrechtete und Leidende eintritt, dann ist das eine Frage nur, ob der Geist Gottes über uns herrschen kann. Solidarität ist ein Trugbild, aber der Geist Gottes macht unser Gewissen hellhörig für leidende Menschen. Mein zweiter Punkt. Gottes Geist macht uns den Bruder wichtig. Ich möchte Ihnen danken, dass Sie in den zurückliegenden Jahren mit so einer großen Geduld auch das getragen haben, dass wir in unserer Gemeinde so viel Geld nach auswärts gegeben haben. Ich habe manche Stimmen gehört, die immer wieder gefragt haben, ja, warum eigentlich? Das können wir doch gar nicht mehr überschauen. Jetzt fangen Sie wieder mit einer neuen Sache an. Und wenn Sie wissen, wie viel ich noch abwürge. In der letzten Woche hat ein Pastor vom Schwarzen Kreuz angerufen, der die Strafgefangenen betreut. Und dann sagte ich ihm, ich mache gern einen Abend mit Ihnen. Und es ist ganz dringend wichtig, aber ich muss warten, bis der Geist Gottes unsere Gemeinde die Augen öffnet. Dass da Strafgefangene sind, für die wir auch da sind. Ob das Kinder in den Slums von Peru sind oder in den Slums von Johannesburg oder ob das Krankenhäuser im Busch an der Grenze Mosambiks oder auf den Bergen Pakistan sind, ob das Rauschgiftsüchtige in Herbstein oder eine Schule in Westjordanien ist, ob das Menschen am Dach der Welt sind oder Verfolgte in Russland. Wie kommt das überhaupt, dass man plötzlich ein Empfinden bekommt und sagt, das geht mich an? Da bin ich gerufen. Das ist das Wunder des Geistes Gottes, der die Augen öffnet. Dieser Nachasch als König war ja ungeheuer brutal. Er hat diesen Belagerten gesagt, wenn ihr euch ergebt, dann werde ich mich an euch rächen. Ich werde euch das rechte Auge ausstechen. Ich werde euren Körper schänden. In dieser Welt gibt es Furchtbares und man kann es oft nicht mit Worten wiedergeben. Und wir dürfen da nüchtern ins Auge blicken, was alles an Leiden in dieser Welt droht. Saul hat die Waffen genommen. Aber seit Jesus ist uns dieser Weg glücklicherweise versperrt. Und wo Christen diesen Weg doch noch gegangen sind, war es immer unheilvoll. Stecke dein Schwert in deine Scheide. Es hat keinen Wert, gegen das Unrecht der Welt so anzugehen, mit Gewalt und Maschinenpistolen. Aber umso mehr Vollmacht hat Jesus dem stillen Weg des Duldens und Bekennens gegeben. Da sind die ersten Christen in der römischen Welt wehrlos dagestanden und haben ihren Glauben bekannt und wurden umgelegt und ermordet. Und ihr Zeugnis ging auf und war machtvoll. Ich möchte Ihnen wieder Mut machen, an Ihrem Platz mitten in der Welt zu stehen und nicht taktisch zu überlegen, wo komme ich durch, wo erreiche ich mein Ziel, sondern zu fragen, wo muss ich den Mund aufmachen? Auch wenn der ganze Sturm mir entgegenbläst, auch wenn der Hass mich trifft, auch wenn ich kein Echo finde, das irgendwie mich mutig hoffen lässt. Saul konnte nicht wissen, dass dieser Zug, den er tut, Erfolg hat. Das war ein Wagnis des Glaubens. Er hat sich von Gott berufen lassen. Und darum wagte er es. Und die ersten Christen nahmen das ernst, dass sie von Gott berufen waren, zu kämpfen. Nicht bloß mit Fleisch und Blut, sondern mit den Fürsten und Gewaltigen dieser Welt. Und sie wussten, dass ihr schlichtes Reden, ihr Zeugnis, ihr Dienen, ihre Tat, die sie tun, ausgerichtet war auf den lebendigen Herrn. Und das ahnt gar niemand, dass hinter diesem kleinen Dienst, den wir tun, diesem unscheinbaren Dienst, der lebendige Herr, der erhöhte, mächtige Herr Jesus steht, der unseren kleinen Diensten Vollmacht gibt. Was können wir denn noch ausrichten? Was erreichen wir denn in unseren Diensten? Ach, was soll denn dieses Ganze rechnen? Das waren die großen Anfänge der Diakonie, der Mission, der Sozialarbeit. Da war es, wo Menschen eingetreten sind in Jesu Namen, Verleidende und Bedrückte, dass sie angefangen haben, in seinem Namen zu bekennen, ohne Waffen, ohne Macht, ohne Gewalt. Und sie haben es erlebt, wie sie viel wirken konnten in seinem Namen. Gottes Geist macht uns den Bruder wichtig. Ich möchte Ihnen gar keine näheren Tipps geben. Ich habe mir noch Gedanken gemacht, ob ich Ihnen Beispiele erzählen soll. Dann dachte ich, die würden Sie alle nur verleiten zum Imitieren. Und jeder von Ihnen hat einen ganz originalen Auftrag in der Welt. Ich bin davon überzeugt, dass der Geist Gottes jedem von Ihnen die Aufgabe und den Bruder wichtig machen wird. Ob das ein Leidender ist in Ihrer Nähe, der in seinem Zimmer liegt und der einsam ist und zu dem Sie gehen und für den Sie eintreten und bei dem Sie ausharren. Oder ob das eine Frage in der Öffentlichkeit ist, wo Sie für Recht und Gerechtigkeit eintreten. Der Geist Gottes wird es Ihnen zeigen, wo Ihre Aufgabe liegt. Und noch das Letzte, es geht nicht um unsere Siege. Ich wollte sagen, Solidarität ist ein Trugbild. Gottes Geist macht uns den Bruder wichtig und es geht nicht um unsere Siege. Saul kehrt aus der Schlacht wieder heim im Vollgefühl, dass er gesiegt hat. Und das sind Freuden, wenn man das erlebt, plötzlich, es war möglich. Gott hat sie geschenkt. Und dann kommen seine Freunde und sagen, jetzt räche dich doch an deinen Feinden. Da waren vorher solche Leute, die den Saul heruntergesetzt haben und ihn verspottet haben und sagten, der ist doch kein König. Was ist das schon für eine Person? Die Boten Gottes werden immer unter Schmähung leiden. Lassen Sie sich da nicht irritieren. Lassen Sie sich nur irritieren, wo Sie keine Schmähung haben. Das ist völlig normal. Als der große Evangelist Elias Schrenk in Stuttgart seine Ansprachen hielt, hat sogar schon damals um die Jahrhundertwende das Evangelische Gemeindeblatt ganze Artikel gegen ihn geschrieben. Und als Billy Graham hier war, war es nicht anders. Aus den eigenen Reihen wird das sein. Was soll das? Dass Leute fragen, ja, der, wie will der denn etwas Großes für den Herrn wirken? Und so sprachen die damals auch zu Saul, was will denn der? Spotten und lästern ihn. Und jetzt denkt man nach dem Sieg, da rechnet Saul mit ihnen ab und so raten sie ihm es ja, zeig's ihnen jetzt einmal. Und es gibt so Gelegenheiten, wo man dann einmal eins auswischen kann. Saul tut das nicht. Und das soll uns zur Warnung dienen. Saul tut das nicht, weil er sagt, es geht nicht um meine Siege und es geht nicht um meine Anerkennung und es geht nicht um meine Achtung, die ich habe, auch den Spöttern und den Schmähenden gegenüber. Bleiben Sie in der Demut. Bleiben Sie mit dem Dienst, auch mit dem Sieg, den Ihnen Gott gibt, in der Demut. Ich meine, dass alle Dienste, die heute für Gott getan werden, immer im Zwielicht getan werden müssen. Dass Widerrede dagegen dasteht, dass Spott da sein wird. Aber Saul sagt, ich rechne nicht ab, sondern dieser Tag soll ein Tag der Freude sein. Und dann vergibt er. Er weiß, dass es nicht darum geht, Menschen zu zerstören, sondern Menschen zu retten. Und dann kommen sie zusammen und machen einen Freudentag und feiern die Siege des Herrn. Mitten in dieser unruhigen Welt hat uns Saul eine Richtung gewiesen, wie man mit Gott im Dienst für ihn Großes erleben kann. Und er weiß sich als sein demütiger Bote. Und ich möchte Sie heute wieder senden in Ihre Aufgaben hinein, in Ihre Probleme und in Ihre Schwierigkeiten. Gehen Sie im Namen und im Auftrag dieses Herrn. Lassen Sie sich doch nicht irritieren von dem, was Menschen reden. Sie stehen doch unter dem großen Befehl dieses Herrn. Und er sendet Sie. Amen. Und nun singen wir, Herr, wir stehen Hand in Hand. 473, die Verse 1 bis 4. wollen beten. Herr Jesus Christus, du hast diese Welt überwunden. Und wir wollen uns nicht ängstigen lassen von all dem, was hier an Schwerem und Leidvollem geschieht. Wir wollen auch nicht beim Klagen stehen bleiben. Und wir wollen auch nicht bei Bitten stehen bleiben, die wir selber erledigen können. Du hast uns gerufen, dass wir hingehen und uns für den Bruder einsetzen. Herr, verzeih uns, wo wir sitzen geblieben sind. Das ist eine Sache unserer Füße und unserer Hände und unseres Mundes einzutreten für Bedrängte. Herr, vergib uns die Schuld, wo wir in unserer Nähe daran vorübergegangen sind, wo wir Menschen einsam sein ließen und wir uns ihrer nicht angenommen haben, wo wir kein Herz hatten für das, was sie umtrieb, wo wir keine Zeit hatten, wo wir unsere Beschäftigung vorlegten und sagten, wir haben keine Zeit dafür. Herr, das war Schuld vor dir. Und zeig du uns jetzt, wo wir in deinem Namen für andere eintreten müssen. Was du von uns willst heute und wo wir in deinem Namen Siege erleben dürfen. Wir wissen, dass du heute Menschen in Not helfen willst, Linderung schaffen willst. Lass das auch durch die Zeichen der Liebe geschehen, die wir geben. In dieser Welt, die wir so hoffnungslos oft erkennen, hast du schon längst Hoffnung gegeben, weil du der Herr bist und weil du alle Not wenden kannst. Kommen wir zu dir und wollen von dir Weisung haben. Lass unsere Kraft dort einsetzen, wo es sinnvoll ist, und gib uns dafür den rechten Blick. Wir bitten dich auch für all das, was wir in der kommenden Woche nun an Aufgaben haben, für all die Schwierigkeiten, die uns entgegenstehen. Herr, wir wollen nicht feige uns leiten lassen von Menschen. Wir wollen uns leiten lassen von deinem Wort und dir gehorsam sein. Dir befehlen wir alle die, die in Not sind, die Verzweifelten und Mutlosen, die Kranken und Schwermütigen und Bedrückten. Sei du bei ihnen und richte du sie auf. Durch dein Wort, du hast Wege, wo wir keine Wege mehr sehen. Lasst uns gemeinsam beten, Vater unser im Himmel. Geheiligt werde dein Name, dein Reich komme. Dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigen. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen. Wir haben am Dienstag um 20 Uhr unser Bibeltraining über Offenbarung 2 und um 15 Uhr unsere Nachmittagsbibelstunde, 20 und 15 Uhr. Am nächsten Freitag beginnen wir mit diesen Erdarbeiten im Dobelgarten in einem freiwilligen Arbeitseinsatz, Freitag ab 16 Uhr und Samstag ab 8 Uhr. Wir haben diesmal keine Tragarbeiten, sondern müssen den Hang abgraben, um dort eine neue Spielfläche zu gewinnen. Wir danken all denen, die mithelfen können, die auch Pickel, Schaufeln und so weiter, Schubkarren haben, dass wir dort ein ganzes Stück weiterkommen an diesen Samstagen jetzt im März. Es findet nicht statt, wenn es in Strömen regnet, dann fällt das aus. Am Montag in 8 Tagen beginnt ja Herr Steinhoff als Vikar hier. Es war etwas schwierig. Wir haben erst sehr spät die Entscheidung bekommen, dass er nun kommen wird. Und wir haben jetzt die Verhandlungen eingeleitet, dass drüben in unserem Haus eine Wohnung freigemacht werden könnte, damit er dort einziehen kann. Und das zieht sich nun noch etwas hin. Jetzt haben wir weder Zimmer noch Wohnung noch sonst etwas. Er wird am 1. Mai heiraten. Das läuft also sehr ungeschickt. Ich habe aber die Hoffnung, dass wir eine Lösung finden. Vielleicht hat jetzt jemand von Ihnen gerade ein Zimmer, wo er sagt, da kann er mal wohnen, oder sagt, bei uns steht im Haus sowieso gerade eine Wohnung leer, dass man die als Interimswohnung dann benutzen könnte. Helfen Sie uns doch bitte mit, dass wir jetzt eine Lösung haben, damit Herr Steinhoff am nächsten Montag nicht auf der Straße sitzen muss. Dankeschön. Wir suchen bei der Gelegenheit auch für die Kindergärtnerin, die im Sommer für Frau Stiegler in unseren Kindergarten kommen wird, eine Wohnung. Sie sucht nur ein möbliertes Zimmer, auch für den Anfang. Sie wird aber schon nach Ostern anfangen, in Stuttgart und Vertretungsdienste tun. Auch hier, dann weiß ich auch noch von einem dritten Zimmer, das der offene Abend sucht, hier in dieser Gegend. Also wenn Sie etwas wissen, bin ich dankbar zum Weiterleiten. An den beiden Ausgängen liegen 2 Blätter aus. Wer sich da interessieren will über die Fragen, die in der Zeitung oft angeschnitten wurden, über die EKID und über den Konfirmandenunterricht von den Synodendebatten. Nur für die, die das bewegt, an beiden Ausgängen liegen die Blätter. Unser Opfer heute ist vom Oberkirchenrat ausgeschrieben für die Ausbildung von Theologiestudenten. Und der Herr Landesbischof weist darauf hin, dass in den letzten Jahren durch den Pfarrmangel die Besetzung von Pfarrstellen oft schwierig war. Manche Gemeinde hat dies leidvoll erfahren. Auch in den nächsten Jahren wird sich dies noch nicht ändern. Umso dankbarer dürfen wir sein, dass die Zahl der Theologiestudenten, die sich auf das Pfarramt vorbereiten, in letzter Zeit deutlich angestiegen ist. Dies hängt nicht nur mit den steigenden Abiturientenzahlen zusammen. Junge Menschen erwarten von der Theologie eine Antwort auf die sehr bedrängenden Fragen nach dem Sinn des Lebens, nach einer Hoffnung für unsere Welt, nach Gott. Ein Teil des Opfers ist ferner für gesamtkirchliche Aufgaben der evangelischen Kirche in Deutschland, für die Ausbildung für den theologischen Dienst im Ausland und für die Urlauberseelsorge bestimmt. Bestattet wurde in der vergangenen Woche Frau Rosemarie Schaber, 39 Jahre alt, Hohenheimer Straße 53. Wir hörten dabei das Wort: Dennoch bleibe ich stets bei dir, denn du hältst mich bei meiner rechten Hand. Nun gehen Sie unter der segnenden Hand dieses Herrn an Ihren Platz, an den er Sie hinstellt. Herr, segne uns und behüte uns. Herr, lass dein Angesicht leuchten über uns und sei uns gnädig. Herr, erhebe dein Angesicht auf uns und gib uns deinen Frieden.